Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit dem Recap des Spiels unserer Detroit Lions gegen die Cleveland Browns, das 34-10 ausging. Und da stelle ich direkt die Frage an den guten Christian, der heute da ist. Das finale Ergebnis sieht doch ein bisschen, ich sag mal, besser aus, als das Spiel doch im Endeffekt war. Oder deutlicher. Das Spiel, fand ich, war ein bisschen knapper. Was meinst du?
Definitiv erstmal einen wunderschönen Victory Monday an alle da draußen. Es sieht klarer aus, als es am Ende des Tages war. Ich sag mal, ich habe mich erst so richtig auf der sicheren Seite gefühlt nach dem Punt Return von Khalif Raymond. Das war für mich so die Sache, und da reden wir ja schon über das vierte Viertel, wo ich dann irgendwie so ein bisschen, jetzt ist das alles in trockenen Tüchern. Wir nehmen das W mit heim, beziehungsweise wir behalten es im Ford Field. Und vorher war es alles sehr, es hat sich sehr zäh angefühlt, sehr schwierig. Die Offense ist in meinen Augen nie so in diesen Flow gekommen, wie wir es halt in den letzten beiden Spielen gesehen haben. So diese Maschinerie ist nicht so gelaufen, wie wir es gewohnt sind. Und ich glaube, das hat einem einfach so dieses Gefühl beschert, dass das Spiel enger war, als es am Ende die Zahlen aussagen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Wenn ich mir das anschaue, ist, glaube ich, hat so 6 Drives lang oder 8 Drives lang hat 7-7 beziehungsweise 7-10 gestanden. Das ist schon so eine lange Zeit gewesen. Dann kam das 7-17 und 7-20 und dann hat es gefühlt eine Ewigkeit, ja, 27, 10, 20 gestanden. Und dann kam dieser Punt-Return, Touchdown von Khalif Raymond, der dann mit dem Strip-Sack-Fumble von Aiden Hutchinson für mich auch so die beiden Knackpunkte war. Also zuerst die Initiative mit Khalif Raymond, weil man hatte schon das Gefühl, gegen diese Defense jetzt zu scoren wird schwierig. Auf der anderen Seite, die Browns hat man auch nicht ganz, also konnte ich auch nicht ganz abschreiben. Vielleicht ist es aber auch noch so dieses alte Detroit Lions Fangefühl, dass man immer so von dem Schlimmsten ausgeht und denkt, oh, gleich, pass auf, gleich passiert's. Dann steht 17-20 und dann brauchen die nur noch ein Field Goal zum Ausgleichen und so. So ging's mir auch, aber mit Khalif dann war ich dann auch sehr, sehr, sag ich mal, entspannt dann danach im vierten Quarter dann mit 17 Punkten zu führen. War ich dann recht, recht relaxed. Ich weiß nicht, wo du es geguckt hast. Ich habe es bei RTL geguckt, weil ich bei meiner Schwester zu Hause war und die da keinen Zugriff und Game Pass hatte. Aber Jan Stecker wollte immer, hat sich die ganze Zeit irgendwie einen Touchdown von Joe Flacco gewünscht. Also Stecko vor Flacco war das die ganze Zeit. Und als es dann 34-10 stand, genau, vielleicht das beide Quarterbacks und beide alt. vielleicht hat er ihn deswegen, gab es da eine Connection. Beim 34-10 habe ich dann gesagt, komm, dann darf es so sein. Aber dann kam der Backup rein. Bei den Cleveland Browns auch, und dann war es damit auch hin. Aber er hat, glaube ich, im Stream fünfmal oder so gesagt.
Nee, ich habe es auch Game Pass geguckt und musste keinen Stecker ertragen, weil Stecker, ja, ist einfach schwierig. Also ich habe es gemerkt, wir haben beim Spiel gegen die Bears bei der Watch Party in Frankfurt konnten sie irgendwie keinen englischen Ton einstellen. Dann haben wir Game Pass Deutsch geguckt. Mhm. Ja, ist okay. Game Pass Deutsch geht. Game Pass Original-Kommentar finde ich halt einfach immer am besten. RTL, nee, Bei RTL bin ich raus. Also dadurch, dass ich es meistens daheim gucke, habe ich da einfach auch die Möglichkeit, dann Game Pass zu gucken. In der Halbzeit kann man mal kurz Red Zone anschauen, um zu schauen, was sonst so auf den anderen Plätzen passiert ist.
Mhm.
Aber ob jetzt Stecker, ich weiß nicht, wer noch dabei war, höchstwahrscheinlich Izume oder nee, Quatschi, die waren in Dublin drüben.
Edebali war noch mit dabei.
Okay, Kasim gerne immer, finde ich top. Man merkt halt einfach bei den Leuten, die selber Football gespielt haben, dass sie halt auch Ahnung von der Sache haben. Also professionell NFL-Football, Stecko, ja, ist halt Stecker.
Stecko ist schon, dazu. Also es war schon auch zum Teils war es amüsant, ne? Das muss man sagen. Ansonsten klar, ist es bei RTL ja immer noch so, dass sie, wenn dann so eine Übertragung kommt und dann auch auf dem Live-Kanal, dann kriegt man ja immer mit, da wird immer noch sehr, sehr viel erklärt und als wäre es quasi das erste Mal. Das müssen sie vielleicht auch machen, weil es viele gibt, die das erste Mal tatsächlich sehen. Aber klar, Game Pass ist da schon eine andere Liga. Trotzdem schön, dass es Football noch im Free TV gibt. Nächstes Wochenende übrigens wieder die Lions im Abendspiel. Ich glaube, da gibt es ja früh los mit den Vikings gegen die Browns und das Abendspiel dazwischen, weiß ich nicht, aber Bengals, Lions wieder bei RTL für alle die Info da draußen, die keinen Game Pass haben. Aber zurück zu unserem Spiel, sind wir ein bisschen abgeschweift, so früh schon bei der Folge. kommen wir mal zu unserer Offense gegen diese wirklich unglaublich starke Cleveland Brown Defense. Das haben wir ja so auch entsprechend erwartet, aber die haben uns schon ganz schön Sand ins Getriebe gestreut. Allerdings, und das war im Vorfeld ja auch so eine kleine Diskussion zwischen den Lions und den Browns, beziehungsweise zwischen Morton und auch zwischen der D-Line von den Cleveland Browns, wo es gesagt hat, okay, so eine Rushing Attack wie Detroit hattet ihr bis jetzt nicht vor der Brust. Und sie haben gesagt, ja, aber ihr hättet auch noch keine Run-Defense wie uns vor der Brust. Im Endeffekt rushen die Detroit Lions für 109 Yards, was sehr viel ist. So viel hatten die Cleveland Browns noch nie zugelassen. Gegen andere Teams hatten wir auch aber schon weitaus mehr gerusht, das muss man sagen. Und wie hast du das gesehen, unsere Running Backs an der Stelle? War ja, ich sag mal, schon ziemlich stark in eine Richtung verteilt, unser Run-Game.
Definitiv. Also ich hatte gerade mir irgendwie den Snap-Count angeschaut und da ist doch ein sehr, ich glaube ein Drittel, zwei Drittel, also zwei Drittel gibt's, ein Drittel Montgomery, und Montgomery hat, muss man klar sagen, in dem Spiel nicht wirklich viel Yards hinbekommen. Gibt's hatte zwischendrin immer wieder gute, lange Ausreißer drin. Angefangen mit dem ersten, wo er da das Stripping, das Beinstellen gepfiffen wird, wo er vielleicht durch gewesen wäre, wenn das nicht passiert.
Ja.
Aber dann auch bei dem ersten Touchdown, die Beweglichkeit, diese Shiftiness, ich habe so ein bisschen wie ein Skislalomläufer gesehen, der die Piste runtergeht, und die Browns-Spieler waren eigentlich nur die Stangen für ihn, mit einem super Block von Amon-Ra gegen den Watt, glaube ich, war es. Also das war schon klasse. Umgekehrt hat er sich halt öfter mal ziemlich festgerannt. Aber da kam genau das, was du sagst, halt auch zum Tragen. Die D-Line von den Browns ist einfach bärenstark. Nicht nur im Edge-Rush, sondern was sie halt auch einfach innen zumachen und wie schnell die auch reagieren, wenn es nach außen geht. Und das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Von daher sind diese 109 Yards, die am Ende insgesamt zusammengekommen sind, ein super Ergebnis. Ich meine, Gibbs ist allein für 91 Yards gerusht. Das hat kein anderes Team in den ersten drei Spieltagen hinbekommen, das muss man auch klar sagen. Also von daher ist es hier Stärke auf Stärke aufeinander getroffen. Und ich würde sagen, wir haben uns da einfach einen Ticken durchgesetzt. Und das war einfach das, was John Morton auch im Vorfeld gesagt hat. Ihr seid gut, wir sind besser. Und so kam es am Ende auch.
Genau. Ich glaube, es ist die drei Teams vor uns sind knapp über 100 insgesamt gerusht. Also so gesehen, ja, haben sie eigentlich fast so viel Rushing Yards jetzt zugelassen in dem Spiel gegen die Lions wie in den drei Spielen vorher zusammen.
Derrick Henry haben sie auf 24 Yards gehalten.
Ja. Also das ist schon sehr, sehr krass gewesen. Und ja, auch die Pressure, die da ständig auf Goff war. Er musste oftmals schneller schmeißen, als er wollte. Einfach weil der Druck da war. Okay, man sollte jetzt nicht unbedingt ein Tight End als Garrett blocken lassen. Das sah einmal ein bisschen komisch aus. Wobei, ich glaube, das hat Goff dann später auch gesagt.
Er hat im Interview gesagt, es war sein Block-Assignment und sein, was er umgestellt hat, und das nimmt er auf seine Kappe, dass er da einfach nicht so das optimal gemacht hat. Es gibt vorher schon ein paar Plays, wo ein Tight End gegen Miles Garrett gestellt war, was dann ein bisschen besser ausgegangen ist. Manchmal war es auch einfach kurz anblocken. Danach hat ein Sewell übernommen. Aber in dem Fall, wir hatten es uns auf WhatsApp auch geschrieben, war es halt, sah es ziemlich schlimm aus. Trotzdem muss man sagen, Goff kam ohne Sack weg. Also auch da zeigt sich einfach, er hat ein paar Plays auch echt gut in der Pocket verlängert, wo er ein bisschen dem Druck ausgewichen ist, wo er halt einfach den Druck, den Sack verhindern konnte. Es hat natürlich die Genauigkeit darunter gelitten, und ich glaube, gerade bei den ganzen langen Bällen, die drei, vier Mal auf Jamo probiert wurden, hat halt das einfach drunter gelitten. Dass er einfach, da brauchst du Zeit. Die Zeit war nicht da. Das muss man den Browns auch da ganz klar zugute halten. Sie haben es halt einfach geschafft, in der kürzester Zeit die Pocket zu kollapsen und dann Druck auf ihn zu bringen. Dann hat er den Ball rausgeworfen, aber halt meistens nicht so wie gewünscht. Die eine Interception, hat er selber auch gesagt in der Pressekonferenz, den darf er da nicht hinwerfen. Das war quasi eine Double Coverage, da hat er auch die Coverage falsch gelesen.
Mhm.
Ich fand es einfach wieder sensationell in der Pressekonferenz. Er ist inzwischen da so souverän, wie er oben steht und die Sachen entweder wegbügelt oder auf seine Kappe nimmt, aber er würde nie irgendeinen seiner Spieler sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, sondern entweder ist er selber schuld oder ja, gute Defense-Arbeit, aber er speist niemanden vor den Bus und schafft es auch teilweise ein bisschen blödsinnige Fragen auch gut abzubügeln.
Ja, nee, also absolut. Wir wissen alle, was wir an Jared Goff haben. Und wir waren ja, also ich war extrem überrascht, weil so einen Wurf wir von ihm eigentlich schon lange nicht mehr gesehen haben. Und deswegen war ich auch schon so ein bisschen überrascht. Aber wie gesagt, er nimmt's direkt da auf seine Kappe. Aber hat sonst, wie du halt spielen kannst als Quarterback, wenn du so viel Druck hast, als Jared Goff, finde ich, hat er es da gut gemacht. Wie gesagt, diesmal war die Unterstützung vom Laufspiel, klar, 109 Yards, aber es hat nicht immer so geklappt, und dann waren auch Dritter- und Langsituationen halt einfach öfter mal da, wenn der Run nicht funktioniert, waren teilweise auch so ein bisschen konservativ im Playcalling, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, man wollte keine Fehler machen. Ich meine, man liegt am Anfang da schnell mit einem Touchdown hinten, was du ja nicht gegen die Browns willst. Und dann muss die Offense halt irgendwo auch liefern. Und hat sie dann im Endeffekt ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich glaube, da war bei jedem noch so ein bisschen dieses Green Bay-Spiel. Da stand es 20-10. Das war so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann auf einmal, den Browns wolltest du halt nicht zum Schluss noch die Möglichkeit geben, so irgendwie ins Spiel zu kommen. Und es sah irgendwie lange Zeit danach aus. Ich glaube, deswegen war man auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, übervorsichtig.
Ja, es ist so ein bisschen halt hinten raus, finde ich auch. Also die Offensive oder Offensivstärke von den Browns, die war ja quasi von im Vorhinein nicht großartig vorhanden. Sie wird nach hinten hin in meinen Augen auch immer schwächer, auch ungenauer, was die Bälle angeht. Wir haben es auch geschafft, natürlich mehr Druck auszuüben hinten raus. Ich glaube einfach umgekehrt, die Browns haben uns halt auch viel irgendwie so diese Short- und Intermediate-Sachen weggenommen, haben Goff quasi gezwungen, die langen Bälle zu werfen, wie du sagst, auch häufig aus dritten und langen Situationen. Und das hat es halt einfach schwer gemacht. J-Mo hatte natürlich auch nicht seinen besten Tag, ja. Muss man halt auch klar sagen. Den einen, wo er nochmal den Kopf drehen muss, um auf die andere Schulter zu wechseln, der ist super schwierig, überhaupt kein Ding. Aber sonst waren halt auch so ein paar dabei. Also der im auch, was im dritten oder vierten Viertel, da dachte ich, oh, den hat er gefangen und auf der rechten Seite auch nicht gefangen. Ja, war ein bisschen schwieriges Spiel für ihn. Ich dachte, es ging gut los direkt mit dem allerersten Ball. Das hat gegen Baltimore auch Wunder gewirkt. Zwei so mittellange Bälle auf J-Mo, um damit halt auch so ein bisschen zu zeigen, wir spielen euch in der Mitte des Feldes beziehungsweise auf diese Intermediate-Längen an und da müsst ihr drauf reagieren. Dann könnt ihr vielleicht die Box nicht so vollstellen. Das öffnet dann auch gleich mal irgendwie wieder Möglichkeiten im Run-Game. Das war halt hier so nicht der Fall. Und wie gesagt, das war so dieses zähe mal punkten, dann wieder punten, punkten. Ja, einfach sehr zäh alles. Aber wie gesagt, Credit den Browns und ihrer Defense, die halt definitiv einfach eine sehr, sehr gute, wenn nicht die beste Unit in der NFL ist.
Ja, absolut. Also das kann ich absolut unterstreichen. J-Mo hatte insgesamt 8 Targets bei nur 2 Catches. Das ist keine gute Statline und war nicht ganz so sein Tag. Ich fände den Catch of the Day hatte für mich auch Khalif Raymond. Als er springt, so quer in der Luft liegt, komplett gestreckt und den Ball runternimmt. Das war absolut schwierig, das Ding zu fangen. Aber natürlich herausgeragt hat nochmal wieder Amon-Ra, St. Brown, unser Mr. Zuverlässig, hat alles gefangen, was in seine Richtung kam. 2 Touchdowns, 70 Yards. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich mit Moritz auch in der Preview angesprochen habe. Ja, unsere Skill-Player, die wir da haben, haben dann im Endeffekt auch performt. Jahmyr Gibbs hat performt, Amon-Ra St. Brown hat performt, Sam Laporta hatte auch kein schlechtes Spiel. Wenn die O-Line entsprechend es gut gemacht hat und geschafft hat, so ein bisschen Zeit rauszuholen, dann waren wir entsprechend da. Also ich finde, wie gesagt, ein unglaublich schwieriges Spiel für die Offense. Gibt natürlich Luft nach oben, das ist auch klar. Aber insgesamt hat sich dann nachher doch die Qualität da durchgesetzt gegenüber den Cleveland Browns und der unglaublich starken Defense, die sie haben. Hast du noch irgendwas, was wir zur Defense der Brown anmerken sollten?
Eigentlich nicht. Also es ist nicht nur vorne die Line, die gut ist, sondern auch hinten dran. Die haben wirklich da durchgehend eigentlich eine sehr gute Truppe zusammen. Und das macht es einfach schwierig, da konstant zu punkten. Und ich meine, bei Baltimore ist auch gesehen, die haben im Endeffekt auch erst im vierten Viertel ihre 21 Punkte aufgelegt. Und vorher war es eigentlich auch eher ein knappes Spiel. Also das ist dann meistens, wenn dann doch die Kräfte irgendwie so ein bisschen schwinden.
Mhm. Ja, so ein bisschen, ja, ein bisschen müde gespielt dann auch. Aber es ist einfach... wobei, man muss halt mal sagen, ich glaube, die Time of Possession ging klar Richtung der Browns in diesem Spiel.
Ja, klar nicht, aber knapp irgendwie mit 31-29 oder so ist in der Größenordnung.
Ja, war das so? 31-29. Ja, aber es war zwischenzeitlich war es fast 30-20. Also das lag, glaube ich, dann viel am vierten Quarter. Zwischenzeitlich hatten sie es mal eingeblendet und dann hast du gesehen, okay, war schon überraschend. Also, ja.
Die Fox-Einblendungen sind extrem sparsam. Also, ich hatte vorher das Spiel nachmittags gesehen. Ich weiß gar nicht, wer da übertragen hat, aber da war deutlich mehr irgendwie zu sehen. Bei Fox hast du fast nur noch unten das Ergebnis. Es wird dann kurz eingeblendet, welches Down, wie lang und die Zeit, Playclock und so weiter, aber die ist nicht dauerhaft eingeblendet. Also, finde ich ein bisschen schwierig. Man sieht natürlich mehr, man hat mehr Spielfeld im Blick, aber so manche Stats wird man halt auch gerne sehen.
Klar. Kommen wir zur Offense der Cleveland Browns gegen die Defense in diesem Spiel. Und ja, da muss man einfach sagen, das war ebenfalls, wir haben die Defense der Cleveland Browns stark erwartet, aber auch den Erwartungen an die Offense wurden die Cleveland Browns zum Leid aller Cleveland Browns Fans da draußen gerecht. Joe Flacco mit einem unglaublichen Passer-Rating von 39,3. 16 Versuche, 34 angepasst, kein Touchdown, aber zwei Interceptions. Gut, eine geht vielleicht nicht auf seine Kappe, da rutscht der Receiver raus. Der andere ist aber völlig falsch gelesen, beziehungsweise läuft der Receiver da auch nicht, warum auch immer. Aber einfach auf Verdacht schmeißen, wenn da wirklich gar keiner steht, kann ich ja auch in so einer Hinsicht nicht machen. Von daher, ja, was haben die Detroit Lions eigentlich für dich am besten gemacht jetzt im Spiel gegen die Browns, defensivmäßig?
Am besten, ich muss nur ganz kurz nochmal, was unser drittes Viertel letztes Jahr war, ist scheinbar der erste Drive der Gegner dieses Jahr. ich glaube, da sind sie relativ intensiv drauf eingegangen, dass das Calvin Shepard sicherlich nicht gefallen wird, dass der Gegner jedes Mal im ersten Drive scoren kann. Aber was wir halt immer besser hinbekommen haben, ist halt einfach Druck auf Flacco auszuüben. Er ist ein erfahrener Quarterback, er sieht natürlich seine Leute. In dem Fall muss es halt eine krasse Miscommunication bei dem ersten Pick von Kirby gewesen sein. Aber wir haben es einfach konstant geschafft. Auch das Run-Game, ich fand Judkins gar nicht so schlecht, aber es waren halt immer nur so, auch da so ein Aufflackern, aber dann auch gerne wieder gut gestoppt, teilweise halt auch Tackle for Loss drin gehabt. Mhm. Und was halt am Ende den Unterschied macht, ist halt die ja, zwei Picks, ein Forced Fumble. Amik Robertson hätte noch einen dritten Pick fangen müssen, sage ich auch da. Er hat vorher einen super Pass-Break-up gehabt im dritten Viertel, aber im vierten Viertel rutscht ihm der Ball direkt durch die Hände. Er steht vor dem Receiver. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben relativ gut hinten zugemacht. Es gab auch da natürlich, das lässt sich nicht vermeiden, immer das ein oder andere, die ein oder andere Situation, der Cornerback sieht immer schlecht aus. Ich habe es irgendwo vergleichs mit einem Torwart im Fußball, wenn er einen Fehler macht, dann ist der Ball halt drin. Wenn der Cornerback einfach nicht mitkommt, eine schlechte Route läuft, ausrutscht oder halt einfach den Schritt zu spät ist, dann sieht's einfach schlecht aus. Und gerade bei der Man-Coverage, die wir spielen, ist es einfach schwierig. Aber vorne, und gerade wer in meinen Augen extrem stark war, war das Linebacker-Core. Also Jack Campbell, Alex Anzalone. Anzalone kam mir so vor, als würde der kein Quarterback, sondern ein Running-Back-Spy spielen. Er war immer irgendwo auf Höhe von Judkins, hat geguckt, wo bewegt er sich hin, hat sich mitbewegt, hat die schnellen Tackles gemacht, ist mit rausgegangen. Das war schon sehr, sehr stark. Die Linebacker eingestellt waren, auch Barnes mal irgendwo mal gerusht, mal draußen. Also sehr, sehr variables Spiel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist Njoku verletzt? Spielt er nicht mit? Der hat überhaupt keine Rolle gespielt und eigentlich war er so ich hatte mir einen Browns Podcast angehört, also keinen Deutschen, irgendwelche Amerikaner. Und die haben auch gesagt, eigentlich ist es der Go-To-Guy, die Waffe, die man da einsetzen muss, neben Judy. Aber der war quasi nicht existent. Der andere, die 44, der andere Tight End war deutlich mehr involviert. Und ja, da sage ich einfach, das ist die Leistung der Linebacker, beziehungsweise halt auch dann der Cornerbacks, beziehungsweise auch der Safety, ist da halt einfach das zu vermeiden. Plus, ja, die Offense der Browns ist halt einfach auch nicht durchschlagskräftig.
Ja, Harold Fannin sprichst du an. Genau. Der hat mir auch sehr gut gefallen, ist, glaube ich, Rookie auch. Haben wir auch einmal laufen lassen da. Genau, Joku, aber die hatten beide tatsächlich zwei Receptions, allerdings der eine für 11, der andere für 24 Yards. Aber ist nach dem Spiel gegen Baltimore, wo wir ja echt Probleme mit den Tight Ends hatten, dachte ich, Cleveland wird sich das auch so ein bisschen rauspicken. War an der Stelle aber nicht der Fall. du hast es angesprochen, ja, bei den DBs oder im Backfield sah es ab und zu mal ein bisschen wild aus. Gerade bei TA leider nochmal ein Spiel, aber du siehst es und das werden jetzt die Teams machen. Sie werden ihn attackieren, sie werden ihn testen. Wir hoffen mal, dass er fürs nächste Spiel wieder fit ist. Er hat ja eine Verletzung in der Brust gehabt, musste dann raus. Das trägt dann auch nochmal nicht dazu bei, dass du irgendwie, vor allem wenn dann die Ersatz-Cornerbacks ganz gut spielen und da nichts auffällt, dann heißt es, ist direkt immer die Kritik groß. Aber wenn Terrion Arnold fit ist, werden wir ihn sehen. Vor allem, weil ja DJ Reed, der ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat, hat drei Pässe insgesamt auch deflected in dem Spiel. Ja, wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber wird wahrscheinlich länger ausfallen. Nächstes Wochenende wird er wahrscheinlich nicht dabei sein, weil er sich da entsprechend gezerrt hat. Und dann werden wir wahrscheinlich Terrion Arnold und Amik Robertson outside sehen. Oder Khalil Dursey, aber ich glaube eher Amik Robertson. Und dann müssen wir schauen, wen wir da auf Nickel stellen. Aber ja, das war so ein bisschen das Einzige, wo ich sage, das ist negativ aufgefallen.
Definitiv. Also gut war, dass Kirby war ja zwischendrin auch mal raus bei der Interception von Reed, wo er dann noch einen Block gemacht hat, irgendwie blöd aufs Knie gefallen ist scheinbar. Dann auch mit Hilfe raus musste. Zum Glück war es nichts Schwerwiegendes. Er hat ja dann wieder gespielt, irgendwie im dritten oder vierten Viertel. Auch da hoffe ich einfach, dass es, wie gesagt, nichts ist, was ihn hindern würde, das nächste Spiel mitzumachen. Bei Reed, ob es jetzt ein Hammy war, also er greift sich irgendwie so knapp oberhalb vom Knie. Campbell hat ja auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel hinterher gesagt, er weiß es halt nicht, sieht nicht so gut aus. Bei Terrion wohl nichts wirklich Langfristiges. Wäre natürlich schade und eine deutliche Schwächung für uns. Gerade weil Reed halt, wie du schon richtig gesagt hast, ein absolut Elite-Spiel gemacht hat, gekrönt in meinen Augen mit der Interception. Also die war Weltklasse. Da irgendwo der ich glaube Judy war es, rutscht weg. Er springt über ihn drüber, fängt den Ball und trägt ihn dann halt noch irgendwie bis zur 10-Yard-Line. Das war schon super. Auch sonst wirklich gute Plays gemacht. Also es wäre schlecht für uns, aber wir können es nicht ändern. Andere Teams haben auch ihre Verletzten. Unsere Gegner haben keinen Quarterback. Unsere kommenden, also von daher. Und eine kurze Woche.
Glück im Unglück. Wir hatten jetzt eigentlich drei oder vier recht schwere Spiele. Kein Spiel ist leicht, aber die Bengals sehen tatsächlich im Moment ohne Joe Burrow nicht so aus, als wären sie da in dieser, oder ist natürlich extrem geschwächt, sagen wir einfach so, ohne da jetzt zu viel Worte drüber zu verlieren. Man will immer respektvoll sein, aber das wird schon bei den Bengals, glaube ich, schwierig werden, da nächste Woche die Offense wieder so ins Rollen zu bringen, weil die Run-Offense, glaube ich, ist die schlechteste der Liga. Das kommt nochmal dazu. Also, schwierig. Was ich aber auch noch sagen muss zum Spiel der Cleveland Browns und auch zu Joe Flacco. Ja, jeder sagt, er hat ein schlechtes Spiel und Joe Flacco ist zu alt etc. Aber Joe Flacco hat immer noch eine richtige Kanone als Arm. Das hat er gezeigt. Und er hatte Würfe, die waren richtig gut. Und die Receiver haben die Dinger einfach nicht gefangen. Ja. Und das wären richtig böse Yards gewesen, die da gut gemacht hätten. Und dann wäre das Spiel, glaube ich, auch nochmal extrem spannend geworden, weil diese Drops zu einer Phase kamen, bei der das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätscherte und wir die Führung nicht ausbauen konnten. Also das muss man auch an der Stelle Joe Flacco mal zugute halten. Da waren schon einige geile Würfe dabei. Vor allem erinnere ich mich an den einen, wo Aiden Hutchinson ihm eigentlich noch mal kurz am Arm zieht und er voll unter Druck ist und das Ding ist eigentlich perfekt geworfen und der Receiver fängt nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich nämlich auch gerade gedacht, dass jetzt natürlich war der ein oder andere Brainfart da dabei, was er geworfen hat, aber die anderen Bälle waren eigentlich ganz gut und vieles wurde irgendwo gedroppt. Auch besagte Nummer 44, Anzalone war zwar direkt dran, aber der Ball fällt ihm auch durch die Hände durch. Und das wäre auch so ein 20-30-Yard-Gain gewesen im, ich glaube, vierten Viertel war es. Wo ich erst dachte, oh, super verteidigt. Natürlich war es super verteidigt. Natürlich stört jeder Spieler, der irgendwo die Hände noch hochbringt und irgendwo seinen Gegenspieler stört. Trotzdem war das auch ein Ball, der definitiv fangbar war. Also wie es immer so schön heißt, wenn du mit der Hand dran bist, dann kannst du den auch fangen. Und wenn er dir durch die Hände glitscht, dann ist es schlecht. Ich glaube einfach, wir haben diesem heute beziehungsweise gestern gemerkt, es war ein Spiel, eine Mannschaft, die mit derselben Körperlichkeit in das Spiel gegangen ist, wie wir sie halt unseren Gegnern sonst immer entgegenbringen. Und das war jetzt nicht wirklich ein Spiel, wo wir den Gegner dominiert haben in der Körperlichkeit. Ich glaube, bei dem Baltimore-Spiel hat man das relativ gut gesehen, dass das einfach diese Körperlichkeit, diese Härte, mit der gespielt wird, da Eindruck hinterlassen hat. Bei den Browns, die spielen genauso. Und das macht es dann halt auch immer wieder bemerkbar. Der eine liegt da auf dem Boden, der andere liegt da auf dem Boden. Die eine Szene mit Hutch, wo, glaube ich, das ganze Stadion den Atem angehalten hat. Er macht einen Stunt und wird von dem, ich weiß nicht, war höchstwahrscheinlich der linke Guard auf den linken Tackle drauf geschubst und hat er selber gesagt, er hat einfach keine Luft mehr bekommen, aber alle so, komm, get up. Nicht, dass das Stadion ausflippt, dass du wieder hier irgendeine schwerwiegende Verletzung hast. Man hat dann auch ja mal die Kamera ins Publikum gehalten, wo die Fans schon den starren Blick bekommen haben und komplett entsetzt waren, was passiert ist. Er ist auch nicht ganz so rund gelaufen, auch nach einer anderen Situation. Aber ich glaube, das ist aber diese Physis, die auch die Browns mit in ihre Spiele bringen. Und wir haben da einfach mal selber erfahren müssen oder erfahren, wie es ist, wenn auf der anderen Seite halt auch eine Mannschaft diese Körperlichkeit, diese Härte mit reinbringt. Und trotzdem haben wir das Spiel am Ende klar gewonnen und ich sage jetzt nicht dominiert, aber doch einfach, ich meine, 24 Punkte Unterschied spricht dann halt auch eine klare Sprache. Ich glaube, wir haben halt dieses Complementary Game, wie es immer so schön heißt. Diesmal war die Offense nicht, die so super gelaufen ist, wie so ein geöltes Maschinenwerk, sondern die Defense hat viele Plays gemacht, die Special Teams haben gute Plays gemacht, auch was die Kicks anging. Wie gesagt, so ein Punt Return ist natürlich eine geniale Sache. Und das ist halt dann immer auch so eine Sache, ja, so dieser Momentum-Switch.
Ja. Du hast es angesprochen, die Special Teams, und die dürfen wir bei diesem Spiel überhaupt nicht vergessen. Nicht nur der Punt Return Touchdown über 76 Yard von Khalif Raymond war unglaublich gut. Die Kick Returns von Sailors und Raymond insgesamt waren es 81 Yards, im Average 27 Yard im Return, was ist ein sehr, sehr guter Wert. Ja. Jake Bates, 2 von 2 Field Goals, 58 Yarder, da direkt am Anfang in der ersten Hälfte, alle 4 extra Punkte gemacht, also fehlerfreies Spiel. Und der Puntgott Jack Fox auch, 5 Punts, alle 5 innerhalb der 20 gepuntet, insgesamt 221 Yards, 53 war das längste und im Average 44,2 Yards. Also die Special Teams haben in diesem Fall einen riesen Anteil an dem, wie dieses Spiel gelaufen ist, weil sie den Gegner immer wieder in schwierige Situationen gebracht haben, beziehungsweise uns in gute Situationen gebracht haben. Und das muss man an der Stelle, glaube ich, auch mal betonen.
Klar, das 58-Yard-Field-Goal habe ich schon von hinten eher so, fliegt nach rechts vorbei, dann hat er nochmal reingedreht. Wir haben natürlich auch davon profitiert, dass die Browns ein Field-Goal verschossen haben, was uns dann natürlich auch eine sehr gute Field-Position in dem Fall gegeben hat. Ja. Aber was du gerade vorgelesen hast, die Stats sind natürlich super. Der Gegner wird wirklich tief in seiner eigenen Hälfte festgenagelt. Das ist immer unangenehm, wenn du irgendwie in der eigenen 10 anfangen musst. Und wenn du selber die Punts oder Kicks halt bis zu 35 retournieren kannst und laufen kannst, dann hast du halt schon mal per se eine sehr gute Feldposition und das macht halt das Spiel leichter. Man weiß ja, die Prozentur, die es wahrscheinlich ist, ein Touchdown zu scoren, steigen mit jedem Yard, was du einfach näher an der gegnerischen Endzone anfangen kannst. Und ja, von daher sind die Special Teams einfach sehr wichtig. Ich fand es in den ersten 3 Wochen auch so ein bisschen, weil noch so der ein oder andere Fehler mit drin. Ich glaube, die wären jetzt auch per se weniger. Es war nochmal ein Kickoff, glaube ich, der in die Endzone ging, was dann ja auch direkt zu einem 40, also halt zum Beginn an der 40-Yard-Höhe die Browns geführt hat. Aber die perfekten Spiele gibt's auch da nicht. Und alles andere, ich meine 58 Yards, man sieht es natürlich, die Kicker werden immer besser, die Kicker schaffen es immer, weitere Field Goals zu schießen. Wir hatten jetzt, glaube ich, bei den Bucks eins mit 65 oder 66 Yards gestern dabei. Das zeigt einfach die Klasse, dass auch da inzwischen ein Umdenken stattgefunden hat und man sich Leute reinholt, die vielleicht vom Fußball kommen, da einfach ganz anderen Bums im Fuß haben als jetzt ein Footballspieler, der das mal irgendwann dann zwangsweise machen musste. und das macht natürlich das Spiel für alle Seiten interessanter. Es wird mehr gescored. Und die Field Goal Range verlängert sich natürlich auch nach hinten.
Ja, ich bin mal gespannt, ob die NFL da nicht was anpasst und die vielleicht die Pfosten nochmal ein bisschen kleiner macht, damit man eher Richtung Touchdown geht anstatt Field Goals. Aber ja, ich finde es gut und wir haben einen richtig guten Kicker. Ja, ich glaube, wir sind alles durchgegangen, was das Spiel gegen die Browns anbelangt. Guter Sieg, ein hart erarbeiteter Sieg der Detroit Definitiv, Lions. Ja. Complementary Football, das ist genau das, was du gesagt hast, haben sie gespielt. Wir haben 3-mal so viele Punkte gescored wie die Packers gegen die Browns. Das muss an der Stelle auch mal erwähnt werden. Von daher alles gut. Wenn wir schon bei den Packers sind, da wollen wir mal kurz schauen, was haben denn die Division Rivals gemacht? So nach Woche 4 kann man sich das gerne mal anschauen. Fangen wir mit den Packers an. Die hatten ja das Monday Night Game. Und ich war ein bisschen überrascht heute Morgen, weil ich gucke so in meinem Fantasy-Football und ich sehe irgendwie Stats und da sehe ich die Statline von Jordan Love und denke mir so, ja, gut, okay, ne, dann werden die Packers das gewuppt haben, habe ich mir schon gedacht. Und dann gucke ich unten drunter, steht dann so ganz klein der Score und da steht da 40-40. Die Green Bay Packers trennen sich mit den Cowboys 40-40 in dem zweithöchsten Tie aller NFL-Zeiten. Es ist, glaube ich, auch ein Scorigami. Und ja, absolut wahnsinniges Spiel, wie das Ganze gelaufen ist. Und im Endeffekt hatten die Packers ja dann noch Glück, weil sie waren eigentlich die getrailt haben. Und der letzte Pass von Jordan Love, eine Sekunde bevor die Uhr dann wirklich auf Null geht, ist der Pass dann incomplete und stoppt die Uhr. Sonst hätten sie das noch verloren. Absolut katastrophales Clock-Management von Matt LaFleur. Aber war für dich bestimmt auch überraschend.
Definitiv. Ich habe auch in meinem Fantasy-Team Josh Jacobs und Romeo Dubs, glaube ich. Mhm. Und war überrascht, was die alles an Punkten scoren können. 3 Touchdowns, Josh Jacobs, ich glaube 1 oder 2, aber halt auch satt Punkte gemacht. Ich habe noch gegen Marius die Woche gespielt und habe ihn,
Grüße gehen raus an den Urlauber,
zerstört. definitiv. Und du hast recht, 40-40 ist ein Scorigami, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich war überrascht und ich war auch überrascht über die letzte Sequenz, beziehungsweise was du gerade gesagt hast, über den letzten Pass. Mit 6 Sekunden auf der Uhr noch einen Pass zu werfen, ist sehr, sehr gewagt. Sie sind bei einer Sekunde mit einem Incomplete Pass stehen geblieben, schießen dann einen Field Goal und ich habe heute Morgen im Auto auch The Athletic dazu gehört, den Podcast mit Robert Mays und die meinen auch, die Packers wollten das Spiel scheinbar nicht gewinnen, weil auch der letzte Drive, den sie hatten, nachdem die Cowboys gescored hatten, also auch nur mit einem Field Goal, war hat nicht so den Eindruck erweckt, dass sie unbedingt einen Touchdown machen wollten. Ja, wahnsinniges Spiel. Die Cowboys waren schnell hinten gelegen. Es ging andauernd hin und her. Und am Ende steht ein 40-40, ein seltenes Unentschieden.
Was kann immer mehr wie eine Niederlage ist, natürlich ein Unentschieden, klar, als ein Sieg, weil es bringt dir im Endeffekt so gut wie nichts. Und das ist nicht wie beim Fußball, da gibt es nicht einen Punkt, sondern es ist dann, es steht da rum meistens dieses Teil und nutzt dir am Ende der Saison wenig.
Nix. Ja. Also von daher, gutes Ergebnis für uns. Dak Prescott ist mal wieder über sich hinausgewachsen. George Pickens hat auch ein perfektes Spiel gemacht.
Ja.
Also.
Auf jeden Fall unterhaltsam. Auf jeden Fall unterhaltsam. Also ja, ich hab nur die Highlights geguckt.
Und wenn wir unsere anderen beiden Divisionsrivalen anschauen, wir hatten ja das Nachmittagsspiel in Dublin. Die Steelers besiegen da die Vikings. Und die Vikings waren echt schlecht. Also.
Ja, habe ich auch so gesehen. Also die sind ja erst quasi dann im vierten Quarter aufgewacht, als man gedacht hat, okay, das ist irgendwie schon durch. Die Steelers haben ja dann dieses Field Goal nicht geschossen, sind für den vierten gegangen, mussten dann.
Zu Recht. Also habe ich auch gesagt, da musst du für den vierten, also da musst du auf den Touchdown gehen. Und selbst wenn du das irgendwie nicht machst, dann bist du nicht in Gefahr, das Spiel zu verlieren.
Genau, weil die ganze Zeit eigentlich ja nicht unbedingt gefährlich waren. Die Vikings hatten dann schlechte Field Position, haben das aber dann recht schnell überbrückt mit einem langen Pass. Und dann wurde es auf einmal nochmal spannend, aber sie hätten dann trotzdem noch einen Onside-Kick gebraucht. Und da habe ich auch gedacht, dann hat Mike Tomlin das gefreezed, obwohl sie es ihn gefangen hatten. Da dachte ich, wenn das jetzt in die Hose geht, Mike Tomlin, musst du dir das auf die Fahne schreiben. Aber es ging nicht in die Hose und damit war das Spiel dann auch entsprechend vorüber. Erschreckend schwacher Auftritt der Vikings, das muss man sagen.
Ja, O-Line schwach, ich weiß nicht, wer da alles ausgefallen ist oder nicht, aber ich hatte ja schon gesagt, irgendwie glaube ich noch in der Preview vor der Saison, wir sind nicht das einzige Team, was zumindest mal 3 von 5 Positionen neu besetzen muss. Sowohl die Bears haben eine komplett neue O-Line zusammengewürfelt, aber bei den Vikings darf man das auch nicht vergessen, dass auch da viele neue Spieler sind, die sich erstmal finden müssen. Und wenn ich jetzt die O-Lines mal vergleiche und mir die Ergebnisse anschaue, dann sehe ich einfach, dass Hank Fraley eine super Geschichte bei uns macht, die mit Mahogany und mit Rattledge einfach die beiden Guards super eingebaut sind. Glasgow fühlt es, glaube ich, auch immer wohler in der Mitte. Also wir haben inzwischen wieder eine sehr gute O-Line. Und bei den Vikings sah das sehr durchwachsen aus.
Ja, absolut. Um's
nett zu sagen.
Und du hast sie gerade schon erwähnt, die Chicago Bears, das einzige Team zusammen mit den Lions in der Division, die gewonnen haben, und zwar 25-24 bei den Las Vegas Raiders. Ich hatte ja die Möglichkeit, mir das Spiel der Los Angeles Chargers bei den Raiders live im Stadion in Las Vegas anzuschauen. Und ich hatte jemanden dabei, der war zum ersten Mal Football gucken und er war erst natürlich fasziniert von der Stimmung, von dem Stadion, von allem. Aber als das Spiel so vor sich hin plätscherte und die Raiders wirklich nichts auf die Kette bekommen haben, war das alles ist ein bisschen abgeflacht. Und es war wirklich ein sehr, sehr, damals auch ein sehr, sehr enttäuschender Auftritt leider des Heimteams. Und Geno Smith kam in diesem Spiel mir schon sehr, sehr schlecht vor. Und jetzt schmeißt er 3 Interceptions, schenkt das Spiel eigentlich so komplett her. Ashton Chanty hatte auch noch einen Fumble, aber wenn man dieses Play nochmal anguckt, der Center läuft bei 4. und 1 einfach weg und lässt einen komplett durch und der Lauf von Ashton Chanty ging durch die Mitte. Also ich weiß nicht, was es sich da, sind wir wieder beim Thema O-Line. Die ist nämlich bei den Raiders ganz, ganz schlecht auch, was er sich dabei gedacht hat. Und also trotz 4 Turnovern nur mit einem Punkt zu gewinnen bei einem Spiel, bei einem Team, das, ja, die Defense ist nicht schlecht um Max Crosby, das muss man sagen, haben sich die Bears jetzt und dann nicht mit Ruhm bekleckert. Und die Raiders hatten zum Schluss noch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen.
Ja.
Denn sie hatten das Field Goal ein paar, ich glaube, 46 Yards oder was. Und es wurde geblockt. Sonst hätten die Bears dieses Spiel verloren. Also, ja, sie haben den Punkt und Ehre wem Ehre gebührt. Ich glaube auch, die Bears hätten in den letzten 5 Jahren dieses Spiel immer verloren. Diesmal haben sie glücklicherweise gewonnen. Aber wirklich Angst machen sie wir in der Form auch nicht, muss ich sagen.
Nee, auch wenn du gesehen hast, der eine lange Lauf von Genty so über die linke Seite, wo zwar der Tackle noch dran ist, irgendwie ihn an der Hüfte greift, aber ihn dann trotzdem nicht zu Boden bringt, er zum Touchdown durchläuft. Mhm. Max Crosby hast du erwähnt, Passblock und den selbst gefangen. Das war super. Wieder Weltklasse-Spiel gemacht. Also mir tut's für manche Spieler, ob das jetzt Myles Garrett ist, ob das Max Crosby ist. Klar, die verdienen ein Schweinegeld, aber sie sind in toten Teams. Also sie werden in den nächsten Jahren nie die Chance bekommen, auch nur ansatzweise irgendein Contender-Team zu werden. Vielleicht die Browns noch eher, wenn einer von den jungen Quarterbacks vielleicht sich noch mausert. Aber Las Vegas ist halt, ja, schwierig.
Absolut, ja. Damit haben wir euch nur noch so einen kleinen Überblick über die Division Rivals gegeben. Die Bears stehen 2-2. Die
Vikings auch 2-2.
Die Vikings stehen ebenfalls 2-2. Und die Green
Packers 2-1-1.
Die Packers 2-1-1, genau. Und wir stehen 3-1 damit an der Spitze. Nächsten Spieltag spielen die Minnesota Vikings, kann man sich dann wieder im Early Window angucken, 15:30, nämlich gegen die Browns. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und dann drücke ich auch den Browns da natürlich kräftig die Daumen. Und die Green Bay Packers und die Chicago Bears haben Early Bye Rounds. Die gehen jetzt erstmal eine Woche in Urlaub. Die Green Bay Packers werden da wahrscheinlich noch lang dran zu nagen haben. Die Bears vielleicht mit dem bisschen Höhenflug des Sieges. Aber die Lions stehen da, wo sie hingehören, an der Spitze. Und ja, dann überlasse ich dir noch das Schlusswort. Vielen Dank an alle, die zuhören. Vielen Dank an dich auch. Vielleicht kannst du noch einen Hinweis zu unserer Watch Party geben. Aber ich bin raus, sage, gehabt euch wohl und go Lions.
Ja, Watch Party am 2.11. im Palm Beach in Stuttgart gegen die Vikings spielen wir an diesem Spieltag. Alle sind herzlich eingeladen, ob Vereinsmitglieder oder auch nicht. Jeder, der diesen Podcast hört, kann gerne in Stuttgart vorbeikommen, beziehungsweise sich auch bei uns auf der Seite dafür anmelden. Sonst genieße ich noch den Rest des Montags, des Victory Mondays und sage Go Lions!